Tradition heißt ja gar nicht unbedingt, dass man so in dem Alten bleibt, sondern dass man eher so Kernwerte hat, die man als Unternehmen vertritt und auch immer vertritt.
Menschen, Marken, Möglichkeiten, Berger. Der Podcast für Business im Aufbruch.
Mein heutiger Gast ist Johanna Heise. Sie ist Head of Brand and Culture bei der Heise Gruppe, einem der bekanntesten Medienhäuser Deutschlands. Gleichzeitig führt sie aber auch Heise Ventures, die Einheit, mit der Heise in neue Geschäftsfelder und damit in Startups investiert. Johanna steht also genau an der Schnittstelle zwischen Tradition und Zukunft, zwischen Markenidentität und Innovation. Ich spreche mit ihr darüber, wie man Kulturwandel wirklich steuert, warum Brand and Culture untrennbar miteinander verbunden sind und welche Rolle KI, Daten und neue Führungsmodelle dabei spielen.
Berger, der Podcast.
Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Du bist Unternehmerin und Familienunternehmerin und jetzt bist du seit längerem schon Head of Brand and Culture. Erklär doch erstmal ganz kurz, was macht man als Head of Brand and Culture eigentlich so?
Ja, hallo Uwe. Ich freue mich sehr, erstmal heute hier sein zu dürfen und mit dir über ganz viele verschiedene spannende Themen sprechen zu können. Ja, was macht man als Head of Brand and Culture? Ist ja irgendwie ein ganz cooler Name, deswegen habe ich mir den ja auch gegeben. Also, Head of Brand and Culture bedeutet in unserem Kontext, dass ich verantwortlich bin für die Dachmarke Heise. Und dadurch natürlich aber auch für alle Submarken, die das Unternehmen so hat, plus dann auch irgendwie die unabhängigen Marken, die wir sonst noch so im Portfolio haben.
Können wir ja mal kurz ein bisschen nennen, weil bei Heise hat alles angefangen, glaube ich, mit deinem Urgroßvater, 76 Jahre her. Das waren Adressbücher, ne? Das war sozusagen das Örtliche und so gelbe Seiten, das kennt man noch. Aber das Portfolio ist ja viel größer. Willst du zwar ein paar Marken mal nennen, um mal die Größe des Konzernes auch zu verstehen?
Ja, auf alle Fälle. Also genau, hast du schon angesprochen, ne? Diese Telefonbuchmarken, die wir dann auch in gewissen Gebieten von Deutschland verlegen. Dann mit Heise Regio-Konzept, dann unsere Online-Marketing-Produkte, wie eine Webseite, wie Google Services, wie aber jetzt auch eine neue Heise AI-App, die wir auch für unsere KMUs vermarkten. Dann eine Zeitschrift wie die CT, eine T3N, die Online-Plattform Heise Online, Weiterbildung mit der Heise Academy, Preisvergleiche mit günstiger und Geizhals. Und dann auch Commerce mit Mind Factory. Also es ist schon relativ breit aufgestellt.
Ganz schön vielfältig. Hast du da zu besonderen Themen auch eine besondere Affinität? Also liegen dir die Zeitschriften mehr am Herzen als das Digitale? Oder kann man das gar nicht unterscheiden? Oder sollte man es lieber nicht unterscheiden?
Ich finde, das kann man gar nicht sagen. In vielen Sachen gleichen sie sich auch dann wieder, weil es um Medien einfach geht. Mhm. Die Preisvergleiche, dadurch, dass die nicht bei uns im Haus sind und an anderen Standorten so als eigenständige Gesellschaft arbeiten, sind ein bisschen ferner einfach, genau wie in Mind Factory. Aber trotzdem, also es sind alles super spannende Themen. Man hat leider noch nicht genügend Zeit, sich mit allen sehr intensiv beschäftigen zu können.
Mhm. Also du hast gerade schon angefangen, die Dachmarke. Also ich habe ganz viele Marken, ihr seid sozusagen ein House of Brands.
Genau.
Und oben drüber gibt es diese starke Marke, die ja mittlerweile auch seit der Fußballsaison 24, glaube ich, auch wirklich nationaler mehr Sichtbarkeit erzeugt. Ist ja ein Teil wahrscheinlich auch deiner Story. Fang doch da nochmal kurz an und erklär nochmal so ein bisschen, welche Zielsetzung hat Brand and Culture eigentlich? Warum macht ihr das eigentlich mit der Intensität?
Ja, also nachdem wir dann alles definiert hatten in diesem Branding-Prozess und wir die Corporate Identity definiert hatten, ist das Ziel, das daraus entstanden ist, jetzt zu sagen, okay, jetzt haben wir diese ganzen coolen Basics, wie machen wir jetzt aber die Marke Heise bekannt oder bekannter im Markt? Und da war eine Antwort darauf, eben auch von Hannover 96, das Sponsoring, weil man damit natürlich eine riesige Reichweite erstmal regional um Hannover rum schafft, aber dann teilweise eben auch national erzeugt.
Mhm. Ihr seid ja so ein bisschen viele Jahre Hidden Champion gewesen. Ja. Also ist so ein bisschen raus aus diesem Hidden Champion, also rein in die Öffentlichkeit. Warum? Ist das Employer Branding oder habt ihr strategisch einfach auch Wachstumsziele, die gehen einfach nur national?
Also es hat mal angefangen mit Employer Branding. Also vor diesem Branding-Projekt war ein Employer Branding-Projekt vorgeschaltet. Das ist jetzt aber gar nicht mehr so im Zentrum. Ich aus meiner Warte denke, dass Marke einfach immer wichtiger wird. Das wirst du ja selber auch wahrscheinlich gut wissen durch deine Arbeit, dass einfach Marke am Ende ja das ist, was einen Kunden, sei es im B2B, aber sei es auch im B2C-Bereich, einfach an einem Unternehmen hält. Also warum willst du mit dem interagieren? Wie wirkt es? Wie positioniert sich diese Marke im Wettbewerb und im Markt? Und ich glaube ganz fest daran, gerade in der Zeit von KI, dass so eine Marke immer wichtiger wird. Und diese Marke muss bekannt sein, sonst bringt das ja irgendwie nichts. Mhm. Und deshalb dieser Schritt aus dieser Hidden Champion Position sich rein in ja eine etwas ja, größere Rolle in der Öffentlichkeit auch irgendwo zu begeben.
Jetzt bist du ja relativ jung oder andersrum gesagt, du hast KPMG gemacht, du hast Unternehmensberatung gemacht, bist denn sozusagen gleich rein in das große kalte Wasserbecken dieses Verlages. Wie gelingt dir denn diese Schnittstelle so zwischen einerseits Tradition und du stehst ja eigentlich für Innovation. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über das Thema Startup. Aber wie gelingt dir das? Was sind so deine Fähigkeiten, die du mitbringen musst?
Tradition heißt ja, finde ich, gar nicht unbedingt, dass man so in dem Alten bleibt, sondern für mich ist es ja eigentlich, dass man eher so Kernwerte hat, die man als Unternehmen vertritt und auch immer vertritt. Mhm. Und einer unserer Kernwerte, wir haben die alle in diesem Markenprozess eben auch definiert, ist zukunftsorientiert. Und das Unternehmen war schon immer zukunftsorientiert und hat sich nicht mit dem Status quo zufrieden gegeben, sondern wollte immer irgendwie auch ändern, gestalten, verändern und musste sich auch immer ändern, weil wir am Anfang gar nicht unbedingt die Größe hatten mit dem, was wir hatten, vielleicht langfristig überleben zu können. Deswegen war das schon immer sehr, sehr wichtig, sich zu verändern. Und das wird eigentlich nur fortgeführt. Und das ist auch Teil unserer Tradition, also zukunftsorientiert zu sein. Also womit das Spannungsfeld eigentlich gar nicht mehr da ist, sondern das sozusagen das Gleiche ist.
Mhm. Jetzt ist Zukunft ja so ein Begriff. Man spricht ja oft mal sogar von Zukünften, ne? Weil alles so volatil ist und man ist auch unplanbar ist. Wie messt ihr denn euren Erfolg, wie man in die Zukunft kommt? Sind das knallharte KPIs, die sich am Umsatz festmachen oder investiert ihr mit einer Prognose, dass es sich um die Zukunft handeln wird?
Das ist überall, ehrlich gesagt, ein bisschen unterschiedlich. Also jeder operative Bereich definiert das so für sich. Umsatz spielt einfach eine sehr, sehr große Rolle und dahingehend auch die Profitabilität eines jeweiligen Bereiches. Es ist natürlich super wichtig und gerade auch, wie so eine Entwicklung aussieht. Auf der anderen Seite tätigen wir natürlich auch viele Investitionen, sei es jetzt im M&A-Bereich, wo wir das Ziel haben, über einen größeren Share Unternehmen an uns zu binden und womöglich dann auch in der Mehrheit zu enden oder dass man direkt mehrheitlich sich am Unternehmen beteiligt. Oder auf der anderen Seite beteiligen wir uns mittlerweile auch an Venture Capital Fonds und Startups mit einem sehr, sehr kleinen Anteil. Mhm. Und da muss man natürlich, das ist natürlich eine Abwägung, ne? Und da hat man natürlich schon eine starke Prognose für die Zukunft, die dann eintreten muss.
Mhm. Lass nochmal so ein bisschen Startups, sprechen wir gleich nochmal drüber. Du hast gerade so starke Marken genannt, wie T3N zum Beispiel oder CT. Gibt es eigentlich so in diesem Thema Kultur, Aufbau der Dachmarke auch Spannungen zwischen welcher Marke soll ich denn jetzt persönlich eigentlich als Mitarbeitenden folgen? Also bin ich jetzt ein CTler oder bin ich ein T3Ner oder bin ich ein Heise-Mitarbeitender? Wie erlebst du diese Situation, dass so viele Marken ja auch selber schon eine sehr große, lange eigene Historie haben?
Ja, das ist eine gute, finde ich, sehr schwierige Frage und auch schwierig zu beantworten, weil die ist ganz genau, wie du sagst, die Marken, die haben einfach einen riesigen Wert. Die kennt man einfach. Ein CT, jemand, der mit ITs zu tun hat, der wird eine CT kennen. Und dementsprechend identifizieren sich unsere Redakteure in der CT auch oft noch sehr, sehr stark auch mit der CT. Oder jemand von T3N würde sich sehr, sehr stark mit dem Magazin auch T3N verbinden. Nichtsdestotrotz haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und das sieht man an einem Beispiel, was ich gleich erläutern werde, finde ich ganz gut, dass die Mitarbeitenden mittlerweile das so beides haben. Hm. Dass sie auf der einen Seite immer noch der Marke sehr, sehr stark verbunden sind, sich aber auch als ein Teil von Heise fühlen. Mhm. Und sozusagen auch da in dieser Klammer existieren können. Und man sieht das, finde ich, ganz gut daran. In der Vergangenheit war es so, dass wenn man mal unsere Kantine anguckt, da waren dann viele Leute, die immer so CT-T-Shirts getragen hatten. Also es ist auch sehr stolz einfach, sehr große Leidenschaft, was sehr toll ist. Mittlerweile ziehen die Personen aber auch den Heise-Hoodie an. Oh, okay. Und das zeigt, dass so ein bisschen, dass sich da auch vielleicht ein bisschen was ändert.
Mhm. Ist denn dieses Thema Führung schwieriger geworden, wenn man diesen Kulturwandel gestaltet? Du hast es eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, bei dem einen geht's schneller, bei dem anderen geht's weniger gut. Wie ist denn so dein Führungsstil? Wie würdest du dich selber beschreiben, wie du diese Themen vermittelst?
Ja, ich habe ja gar nicht so viele Mitarbeitende unter mir. Ich habe einmal ein Ein-Mann-Social-Media-Team, manchmal mit einem Praktikanten, manchmal mit irgendwie einem Werkstudenten, Studentin. Und dann auf der anderen Seite das Presseteam. Mhm. Und ich glaube, ich bin allgemein, weil ich bin ja auch noch sehr jung, ein Mensch, der sehr kollaborativ arbeitet und sehr lösungsorientiert ist, als jetzt politisch motiviert oder machtorientiert wäre. Das ist mir eigentlich sehr wichtig, habe ich aber eh auch schon das Gefühl bei uns im Unternehmen, dass viel diskutiert wird und dass viel eigentlich mit der Idee zu tun hat und nicht mit der Hierarchieebene.
Mhm. Du bist aber ja doch, das kann man doch so sagen, auch so Face of the Brand. Also du bist sehr viel unterwegs, du bist Panel-Speakerin, bist in Austin, Texas sind wir zusammen gewesen, bist aber auf ganz vielen anderen Konferenzen. Du bist auch Preisträgerin mittlerweile, wirst sozusagen auch als Familienunternehmerin da oft auch gewürdigt. Wie fühlt sich das für dich an? Also ist das in einem Familienunternehmen übrigens einfacher? Also würdest du sagen, irgendwie, das ist auch ein bisschen der Vorteil, dass man die vierte Generation ist und so ein bisschen mit diesem Unternehmen bist du ja groß geworden. Das geht ja gar nicht anders. Wie macht sich das bei dir so?
Also es ist ein Vorteil, glaube ich, auf alle Fälle. Und man sieht das, finde ich, mittlerweile so in meiner Generation bei verschiedenen Personen, die das sehr, sehr gut machen, die sich selber benutzen, um sozusagen die größte Marketingmaschine fürs Unternehmen zu werden. Das ist wie ein Philipp Hitchler, der also eine Million Reichweite auf TikTok erzeugt oder auf Instagram. Das sind bei Kölnflocken gibt es die Friederike Driftmann, die auch sehr, sehr stark auch bei Instagram unterwegs ist. Und da gibt es viele Personen, weil, das muss man ja einfach sagen, Personal Branding ist kostenlos. Mhm. Also ich kann kostenlos einen Artikel veröffentlichen auf LinkedIn oder auf welcher anderen Plattform auch immer. Und das sehen Leute. Und das Ziel so ein bisschen ist es, am Ende einfach einen sehr, sehr starken Marketingkanal für das Unternehmen aufzubauen, wo man alles Mögliche eigentlich platzieren kann. Das muss natürlich irgendwie passen, das darf auch keine werbliche Fläche sein. Aber man kann natürlich die Produkte eigentlich ganz gut einbinden und sehen, wofür man selber als Unternehmen steht.
Mhm. Du hast gerade schon so LinkedIn angesprochen. Welche Kanäle sind dir die liebsten oder vielleicht sogar auch die erfolgreichsten? Also jetzt nicht nur so in Social Media, weil du bist auch sehr präsent, wenn 96 Heimspiele hat. Also das gehört ja auch zur Repräsentationsfunktion. Ja. Welche Kanäle sind dir da am liebsten und wo spürst du vielleicht auch die größte Traktion oder Erfolg?
Also ich glaube, was mir am einfachsten fällt, ist LinkedIn. Auf alle Fälle finde ich auch leichter in dem Business-Kontext als Instagram. Also klar, ich bin auch mit Instagram quasi aufgewachsen, hatte das auch schon super lange schon früh gehabt. Aber in diesem Business-Kontext finde ich das tatsächlich besser bei LinkedIn und das gelingt mir auch, glaube ich, besser. Bei Instagram muss ich auch, glaube ich, noch ein bisschen was lernen, wie das besser funktionieren könnte. Aber genau, es sind halt eben dann viele diese Offline-Events, wie dann zum Beispiel ein Spiel von Hannover 96, was der Marke unfassbar viel bringt. Was der Marke aber auch sehr viel bringt, sind einfach Veranstaltungen. Also hast du ja auch gerade schon gesagt, ich bin bei vielen Panels oder als Keynote-Speakerin dabei. Und natürlich, also irgendjemand ist da schon, den das hoffentlich interessiert. Das sind ja gar nicht immer große Ansammlungen von Menschen. Aber dadurch kommt dann natürlich schon, also es wird wieder gesehen, dann poste ich das bei LinkedIn und dadurch setzt man irgendwie was langsam in Bewegung. Aber es ist natürlich auch viel Arbeit, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Muss auch Lust zu haben. Und sich irgendwann auch fragen, so nach der Balance zwischen, was bringt mir die Auftritte und wie viel Zeit geht eigentlich da drauf, die ich irgendwie anders verwenden könnte, sollte.
Mhm. Du hast gerade gesagt, du bist auf Events, aber ihr macht ja mittlerweile auch immer erfolgreicher ein eigenes Event. Ich denke an die Heise Horizons.
Ja.
Dieses Jahr das dritte Mal, glaube ich, gelaufen und immer größer und ich glaube auch immer besser, darf ich als Besucher sagen.
Das freut mich.
Ja, also ich glaube, da geht auch in dem Standort Hannover noch viel mehr, aber einer muss es halt machen und das habt ihr gemacht, das finde ich toll. Wie würdest du sagen, wie hat sich die Horizons für dich so mittlerweile dargestellt? Irgendwie ist das genau so, wie ich das beobachte als Besucher oder wünschst du dir da eigentlich noch mehr Impact oder vielleicht noch mehr Reichweite? Kann man natürlich nie genug haben, aber kann nie schaden. Aber wie schätzt du es selber für dich ein? Weil es ist ja ein Teil sozusagen auch deiner Repräsentationsfläche.
Total. Also ich finde, die Horizons hat in diesem Jahr einen unfassbaren Sprung alleine durch den Veranstaltungsort gemacht. Wir waren sonst da ja an dem Kulturdreieck in Hannover, also eigentlich einer Fläche, die, würde ich sagen, ein bisschen versteckter ist in Hannover. Also so ein schönes Gebäude, waren auch gute Bühnen, aber eben nicht so präsent wie jetzt in dem alten Rathaus, wo man einfach direkt in der Stadt war und auch direkt mit seinem Badge zeigen konnte, dass man Teil dieser Veranstaltung ist. Ich finde, die haben das ganz toll hinbekommen, auch die umliegenden Gastronomien, Bars einzubeziehen.
Die Marktkirche.
Die Marktkirche dann eben auch als Highlight-Bühne. Ich hatte eine super tolle Veranstaltung, also so ein Side-Event mit Women in Tech in der Weinbar gegenüber. Die Pizzastände, die noch mit integriert wurden, dann von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Das schöne Geschäft da bei der Marktküche direkt, wo man sich eben auch noch einen Kaffee holen konnte. Und ich finde, dadurch hat es einfach einen unfassbaren Sprung gemacht, weil man viel mehr Sichtbarkeit erstmal in der Stadt bekommen hat.
Mhm.
Das hat der wahnsinnig, wahnsinnig gut getan. Und ja, man wünscht sich immer mehr Reichweite. Aber das muss man eben auch, glaube ich, Stück für Stück aufbauen. Und das muss man auch mal sagen, das kommt ja nicht auf einmal. Eine OMR, wie lange hat die gebraucht, um die Größe von heute zu erhalten? Das ist ganz tolle Arbeit. Und wir werden eben auch für die Veranstaltung ein bisschen brauchen, sind aber, glaube ich, auf einem guten Weg. Und dann ist natürlich immer die Frage, wo macht man das Ganze dann noch, wenn die Teilnehmerzahl so schön wächst.
Mm-hmm. Du hast eben gerade Women in Tech nochmal erwähnt. Wie wichtig ist dir eigentlich das Thema Frauen in diesen IT-Welten?
Also ich habe damit angefangen, erstmal bei uns intern, dass ich ein Frauennetzwerk aufgebaut habe, um eben Frauen dafür zu motivieren, zu fördern, auch Führungspositionen stärker bei uns anzunehmen. Das trifft sich auch regelmäßig und wir arbeiten da verschiedene Konzepte, wie das möglich ist oder einfacher möglich ist, dann bei uns im Unternehmen. Und dann eben auf der anderen Seite habe ich auch mit Women in Tech gestartet, weil mir das Thema schon am Herzen liegt. Es kann ja nicht sein, dass die Welt irgendwie immer digitaler wird und immer mehr getrieben irgendwo wird, auch von der IT, und der Frauenanteil so niedrig ist. Also es repräsentiert ja einfach nicht unsere Gesellschaft, es beeinflusst unsere Gesellschaft, aber natürlich massivst auf verschiedenen Arten und Weisen. Und deswegen würde ich es mir sehr wünschen, dass wir mehr Frauen dafür begeistern können, in diese Branche zu gehen. Und mit Women in Tech wollen wir Frauen erstmal miteinander vernetzen und dann ultimativ natürlich Frauen begeistern, junge Frauen begeistern, in die IT zu gehen.
Ist der Frauenanteil eigentlich bei Heise in der gesamten Gruppe hoch? Oder
Wir sind ausgeglichen.
Ja? Das ist ja auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, vorbildlich oder andersrum gesagt, wahrscheinlich auch wegweisend, weil ich glaube, nicht alle Häuser sind so aufgestellt. Oder mache ich da einen Fehler in der Denke?
Das weiß ich gar nicht. Also wir haben ja sehr viele verschiedene Funktionen bei uns. Und ich glaube, dadurch, dass die Funktionen, also so viele diverse Funktionen haben, ist das so fast natürlich, dass man da auch ausgeglichen ist. Wenn es dann in die Führungsebene geht, wird es dann halt nicht mehr ausgeglichen.
Ja, gucken wir nochmal auf ein Thema, was wir gerade so angesprochen haben. Funktion, hast du gerade selber gesagt, du hast ja noch eine andere Funktion, du bist ja auch CEO der Heise Ventures.
Ja.
Also da geht es jetzt richtig um das Thema Startup. Was interessiert dich eigentlich bei Startups oder warum ist das so attraktiv für dich?
Ich fand das schon immer super, super spannend. Ich habe im Studium auch mich schon viel damit beschäftigt, aber ich habe nie eine Idee gefunden. Mhm. Deswegen ist es eigentlich für mich jetzt optimal, diesen Weg einschlagen zu dürfen. Und zwar sich mit Startups zu beschäftigen aus Sicht eines Familienunternehmens und sich zu überlegen, wie diese Innovation, das begeistert mich auch so, dieser Innovationswille, diese Geschwindigkeit und auch so der Wille zur Disruption, wie man den im Unternehmen bei uns integrieren kann. Und da machen wir eben verschiedene Sachen. Es ist kein, sag ich mal, kein einfaches Feld, weil man da auch gerne mal auf die Nase fallen kann.
Das relativ häufig, ehrlich gesagt.
Relativ häufig ist es ein sehr hohes Risiko, was man eingeht. Auf der anderen Seite aber auch ein super Upside, ne? Wenn es dann einfach gut funktioniert. Und für mich hat es ehrlich gesagt auch einen sehr hohen strategischen Wert, in diese Kooperation zu gehen, weil man dadurch auch so einen Innovationsgedanken mit ins Unternehmen bringt.
Willst du noch mal ein bisschen erklären, wo ihr investiert, welche Themen euch im Moment so beschäftigen? Ne?
Ja. Also wir fokussieren uns auf B2B SaaS, also ich sage immer alles, was wir im Unternehmen benutzen können. Also von HR-Tech über Sales, über auch KI im Sales, über so Legal-Themen, über Redaktion, Education, irgendwie alles super interessant, Video, Audio, Voice, alles interessant. Sachen, die wir aber nicht machen, sind dann sowas wie mit Energie oder mit MedTech oder sowas. Da kennen wir uns auch nicht aus. Also ich versuche immer, weil es ist halt ein sehr risikoreiches Investment, was man eingeht, dass wir zumindest bei uns einen Ansprechpartner haben, dem ich das mal erzählen kann und der mir eine Meinung dazu geben kann, ob dieses Problem tatsächlich da ist und ob das damit gelöst werden kann oder eben nicht.
Mhm. Kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie viele Investments habt ihr so roundabout? Du hast gerade schon so ein bisschen einen bunten Reigen aufgemacht, aber wie viele Startups sind da so, bei wie vielen seid ihr investiert so ungefähr?
Also wir haben 7 Investments in Venture Capital Fonds getätigt bis jetzt und es gibt ja auch noch nicht so lange. Also wir sind ja so seit vielleicht bald so 2 Jahren unterwegs. Und wir werden jetzt nächste Woche noch ein Startup sein, dann haben wir die 2 Startup-Investments.
Ja, wenn ich darf ja Mentor sein, auch bei Startups, da teilen wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen die Leidenschaft. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich so Teams treffe, dann kann ich denen zwar was geben und vielleicht freut ihr das auch, aber ich nehme auch immer ganz viel mit. Man kriegt da immer so viel Energieschübe, wenn man so Gründer trifft etc. Geht dir das auch so? Oder andersrum gesagt, kann man dieses Denkmuster eigentlich dann auch wieder in den ganz normalen Verlag, in das Medienhaus wieder zurückbringen? Oder ist das so ein bisschen wie so ein Satellitenplan, also wie so ein Satellit, der um den großen Planeten kreist?
Ich versuche bei uns auch das Thema Venture Clienting zu fördern. Das heißt, dass wir aktiv auch Kunde werden von Startups. Und dann bin ich immer dabei, eben Startups rauszusuchen, die für ein bestimmtes Problem, von dem ich weiß, dass wir das haben, eine Lösung dafür haben. Genau, und so versuche ich eben auch diesen Innovationsdrang, diese Power, die in den Startups steckt, auch ins Unternehmen zu bringen. Es passt nicht immer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Manchmal passen die Lösungen einfach nicht zu dem Problem. Ist auch erst ein spannendes Learning dann für das Startup, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber das bringt, glaube ich, schon auch Geschwindigkeit in die Organisation.
Hast du denn schon mal so einen richtigen Flop auch erlebt? Also, dass man so ein bisschen so, ach, es wäre so schön gewesen, aber das hat dann doch nicht geklappt. Also, hast du auch schon mal so eine richtige Enttäuschung erleben müssen, so in diesem Umfeld?
Ja, es ist manchmal nicht so, also eine richtige Enttäuschung, nein. Also, dafür gibt es uns auch noch nicht so lange. Ich glaube, das kommt. Es ist halt manchmal dann sehr schade, dass man natürlich nicht so viele Ressourcen hat und es ist super verständlich von der Abteilung dann auch, dass man das dann nicht unbedingt umsetzen kann. Aber es ist dann auch kein Flop. Das ist dann einfach so, das Startup muss sich an der Stelle dann auch einfach durchsetzen. Ne?
Also du meintest eben gerade so ein bisschen, wie lange hält man durch? Ne? Also so wie lange hat man diese Hoffnung jetzt nochmal rein und kommt es oder kommt es dann eben nicht zum Erfolg? Da muss man auch gute Nerven haben, beziehungsweise irgendwann wahrscheinlich auch eher betriebswirtschaftliche Kennziffern wieder sich angucken und so nicht mehr ganz so enthusiastisch sein. So, ne?
Ja, ja, und dem Hockeystick nicht ganz vertrauen.
Ja, okay. Lass uns nochmal über KI kurz sprechen. KI spielt bei euch, glaube ich, insgesamt eine relativ große Rolle.
Ja.
Ihr habt auch am Ende des Tages schon relativ zeitig in dieses Thema größer investiert. Also ihr habt eine eigene KI-Company. Ist die jetzt eigentlich sozusagen auf der Leitwarte ganz oben? Oder wie wichtig ist KI für diese Zukunft, die du mitgestaltest?
Ist super relevant. Also es betrifft ja erstmal alles und gerade in einem Medienumfeld, also bei unseren Magazinen und auch also alles, was online als Online-Ausbildung noch dazu kommt, hat es natürlich enormen Einfluss. Und er ist ja nicht immer unbedingt positiven Einfluss, muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben diese KI-Firma, von der du gesprochen hast, das ist Deep Content, als so eine Art Schnellboot, die schnell Lösungen für verschiedene Bereiche entwickelt, wie jetzt zum Beispiel in der Redaktion, wo wir angefangen haben, mit KI einen Podcast zu starten oder beziehungsweise einen Podcast, den wir sowieso schon hatten, mit einer KI-Stimme zu veröffentlichen, um dann einfach am Ende auch mehr produzieren zu können. Und da gibt's eben verschiedene Ideen und dafür ist diese KI-Firma da, aber wir verkaufen tatsächlich auch extern diese Lösung an andere Medienhäuser, aber auch an Banken, Versicherungen etc.
Also nochmal, die Zukunft vom Haus und auch damit sozusagen, welche Startups reüssieren und bringen dem Unternehmen neue Geschäftsfelder etc. Was glaubst du, was sind die nächsten großen Dinge, die auf die ihr wartet oder die ihr mitgestaltet? Also werden das neue Online-Portale sein? Du hast gerade gesagt, B2B steht im Fokus. Was ist denn das, wo du eigentlich gerade dran arbeitest oder wo vielleicht der ganze Verlag gerade versucht, sozusagen ein ganz neues Feld aufzumachen?
Ich finde es mittlerweile super schwer zu sagen, weil die Zukunft, also von Zukünften vorhin gesprochen, weil die sich einfach so, so schnell ändert. Mhm. Weil alles, also wir sind ja schon lange in der digitalen Transformation, also seit den 2000ern, so ungefähr. Und jetzt hat man irgendwie da noch so ein Turbo reinbekommen mit KI, wo man echt nochmal gucken muss, so wo ist oben, wo ist unten. Und das ist natürlich gar nicht leicht. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was wäre dieses eine Thema, an dem wir weiterarbeiten. Für uns ist wichtig, jetzt ich beschränke das jetzt mal auf den Medienbereich wieder, dass wir da viel stärker in dieses Community-Denken reingehen, Communities aufbauen und irgendwie so einen Community-Space schaffen, in welcher Form auch immer, das ist noch unbestimmt, dass wir eben sowas aufbauen. Oder eben dann auch versuchen zu fragen, okay, wie können wir denn mit KI auch Geld verdienen? Was sind die Produkte, die wir entwickeln können, die andere Unternehmen brauchen und von uns kaufen könnten? Und da ist gerade bei Heise Regelkonzept auch ein extremer Fokus drauf. Mhm. Hai ist sozusagen so der Startschuss. Damit können KMUs dann selber Social Media Beiträge generieren. Es ist ja oft so, dass in einem KMU ja nicht unbedingt die Ressourcen da sind, um jetzt eine Person einzustellen, die sich nur ums Marketing kümmert. Oft wird das so nebenbei gemacht und keiner hat so richtig Lust dazu und auch keine Expertise. Und damit ist halt einfach eine sehr preisgünstige Alternative gefunden worden. Und ich glaube, das sind so Spannungsfelder. Und dann immer die Frage, okay, wie können wir uns noch weiter diversifizieren?
Mhm. Ich will noch mal ganz kurz auf die KI-Frage kommen, weil natürlich alle suchen KI. Es gibt eine große Sehnsucht nach KI. Welche Rolle wird der Mensch in dieser Welt eigentlich spielen? Oder wie geht ihr damit um? Also ihr habt viele Mitarbeitende und ich weiß nicht, ob die auch Sorgen haben irgendwie, dass KI ihnen in irgendeiner Form vielleicht auch gefährlich werden könnte. Wie macht ihr das oder wie löst ihr das auf?
Also wir haben das am Anfang so gemacht, dass wir einfach sehr viel in die Kommunikation gegangen sind und dann auch so KI-Wochen eingeführt haben, wo wir so 2 Wochen Themenwoche hatten, wo dann verschiedene Experten aus dem KI-Bereich dann da waren, Vorträge gehalten haben. Man konnte selber in Workshop-Sachen ausprobieren und auch ganz klar gesagt haben, also KI ist ein Werkzeug eben für den Menschen und bitte nutzt es, um effizienter zu werden und am Ende dann auch mehr zu schaffen, weil wir haben sehr viel Arbeit. Wir haben sehr viele Projekte und deswegen bitte einfach ausprobieren, wo es geht.
Und habt ihr auch schon mal eine KI-Werkstatt gehabt und habt richtig so Ressentiments gespürt? Also oder folgen eigentlich alle dieser neuen Technologie? Also gibt es da Culture? Du bist ja sozusagen auch verantwortlich für dieses Kulturthema. Läuft das immer so nahtlos oder gibt es dann doch auch, sage ich mal, Widerstände, die man vielleicht auch abbauen muss?
Es gibt ja immer Widerstände bei sowas, aber ich muss sagen, dadurch, dass wir auch einfach so ein IT-Medienhaus, also wir haben ja sehr starken Fokus auf IT, das ist jetzt ja auch nicht so IT, das ist ja richtige Leidenschaft und Liebe für IT und Neugier, die darin entsteht. Ja.
Ihnen zu sein.
Ja, deswegen ist das, würde ich sagen, haben wir da gar nicht so ein Thema mit, dass wir jetzt da so großen Widerstand, klar haben wir Widerstand, ne? Ist ja überall so, aber also ich finde, dass es eher geringer ist, es wenn dann eher die Frage, okay, ja, ich kann ja gerne eine KI benutzen, aber wo soll ich denn das jetzt machen? Also sag mir doch mal, wo ich das und dieses Erforschen, das
der Use Case,
ja,
wo mache ich das überhaupt?
Genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Wo schafft es wirklich Wert? Mhm.
Ja, super gut. Wir kommen in den Endspurt, also Head of Culture and Brands. Und wenn du jetzt sozusagen anderen, die auch in die Transformation kommen wollen, die genauso in Anführungszeichen viel Tradition haben, aber eigentlich ihre Zukunft bauen, was würdest du denen eigentlich so mit auf den Weg geben? Was ist so dein erstes großes Learning, was du teilen würdest in Bezug auf Transformation kulturell gestalten?
Also ich würde immer raten, dass man sich mal darauf besinnen soll, was eigentlich so der Grund ist, warum es die Organisation, das Unternehmen eigentlich gibt. Also was ist eigentlich das Bedürfnis von dem Kunden, was man löst. Und wenn man, ich glaube, das schon mal so klar für sich hat, ist man schon mal ein ganzes Stückchen weiter. Man kann davon ausgehend dann auch sehr, sehr gute, interessante Produkte bauen. Immer noch mit der Tradition, weil man hat das gleiche Thema eigentlich. Man spielt es jetzt nur anders in dem Unternehmen und kann das so gut fortführen.
Okay. Ja, ich freue mich, dass du da warst und uns das mal geteilt hast. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Heute spielt noch 96. Ich gehe davon aus, du bist im Stadion.
Natürlich, meine Schwester hat heute Geburtstag.
Ja, meine Schwester.
Binsen Family heute.
Sehr gut, dann genießt es und hoffentlich werden es 3 Punkte. Ich bin ziemlich sicher, wird ein spannendes Spiel. Schön, dass du da warst, Johanna. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Uwe.
Berger, der Podcast.